Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge über das Matthäusevangelium. Es kommt mir so vor, als hätten wir mit diesem Podcast erst gerade angefangen. Dabei sind wir schon beim 10. Kapitel angelangt. Das ist so kurzweilig, weil jeder Vers, jeder Abschnitt und jedes Kapitel so mega spannend sind und zwar immer wieder auf eine andere Art. Das 10. Kapitel macht diesbezüglich keine Ausnahme. Es richtet sich zwar in erster Hinsicht an 12 ganz bestimmte, namentlich genannte Männer, aber auch wir können ihm sehr viel entnehmen für unser persönliches Glaubensleben und die Art, wie wir dieses ausleben. In diesem Kapitel schreibt Matthäus, wie Jesus seine 12 Jünger aussendet, um den Juden die gute Nachricht des kommenden Königreichs zu verkündigen. Wir lesen davon, wie er sie mit Gaben ausrüstet und welche Anweisungen er ihnen mit auf den Weg gibt. Dabei lässt Jesus seinen Blick auch in die Zukunft schweifen, denn einiges, was er den Aposteln sagt, betrifft auch unsere Zeit. Aber alles der Reihe nach. Tauchen wir also ein in diesen Text, der gleich mit der Berufung und dem Missionsauftrag der Jünger beginnt, den engsten Freunden Jesu. Gleich im ersten Vers lesen wir, dass Jesus also seine 12 Jünger herzugerufen hatte. Und im zweiten Vers lesen wir von den 12 Aposteln. Ein Wort zu dieser Metamorphose. Die Jünger waren Weggefährten ihres Meisters. Die Apostel sind Gesandte, denn das ist die Bedeutung des Wortes Apostel. Die Jünger beobachteten Jesus, stellten ihm Fragen, lernten von ihm. Die Apostel waren von ihrem Meister ausgerüstet und weggeschickt worden, um ihren Auftrag zu erfüllen. Sie mussten nun selbstständig umsetzen, was sie gelernt hatten. Das hat ihnen ganz bestimmt auch Bauchschmerzen bereitet. Allein hätten sie ihren Aufgaben niemals gerecht werden können. Sie waren ja nicht Jesus. Sie wussten zwar, was Jesus alles so getan und gesagt hatte, aber selber? Sie waren ja nicht Jesus. Ich kann zwar zusehen, wie ein Adler fliegt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich selber fliegen kann, wenn ich nur die Bewegungen des Adlers nachahme. So ähnlich ist das mit Jesus. Er war Gott. Wie sollten die Jünger das tun, was nur Gott tun kann? Deshalb hat sie Jesus gut ausgerüstet. Ich lese diesmal den ganzen ersten Vers dieses Kapitels. Und als er, die Rede ist von Jesus, seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ende des Zitats. Ich möchte hier drei Anmerkungen dazu machen. Erstens, es besteht eine klare Trennungslinie zwischen Krankheit und dämonischer Besessenheit. Da sich aber dämonische Besessenheit häufig auch physisch äußert, ist das eine vom anderen nicht immer leicht zu unterscheiden. Zweitens, Jesus hatte viel mehr als nur 12 Jünger. Aber nur diese 12 hat er hier mit diesen Gaben ausgerüstet. Wir können nicht diesen Bibelvers als Beleg dafür verwenden, dass jeder Christ zu jeder Zeit über Krankheit und Dämonen herrschen kann. Hier in diesem heutigen Abschnitt geht es ausschließlich um die Apostel zu Jesu Lebzeiten. Beachten Sie, ich finde das besonders spannend, dass dies noch vor Pfingsten geschah. Das heißt, bevor Gott seinen Geist auf jene sandte, die an Jesus Christus glauben. Es handelte sich also in jeder Hinsicht um eine sehr besondere Ausrüstung, die die Jünger hier erhielten. Und sie erhielten diese nicht, um sie nach eigenem Wohldünken einzusetzen, sondern um Jesu Auftrag erfüllen zu können. Und dieser Auftrag lautete, ich zitiere die Verse 7 und 8, geht aber hin und predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Also, zuerst sollten sie predigen, das heißt sprechen und anschließend tun. Die Heilungs- und Befreiungswunder sollten den Menschen die Wahrheit des gesprochenen Wortes vor Augen führen. Erinnert ihr euch an die Geschichte, als 4 Männer einen gelähmten Mann zu Jesus getragen haben? Jesus vergab ihm seine Sünden. Und als die Schriftgelehrten ihm das nicht abnahmen, heilte er den Gelähmten, so dass sie sahen, dass ihm alle Macht auf Erden und im Himmel gehört. Die Jünger sollten diese Lektion damals gelernt haben und nun selber anwenden, ihre übernatürliche Ausrüstung dazu nutzen, den Menschen zu zeigen, dass das Reich Gottes nahe war. Wie oft werden doch Heilungsversammlungen nur zu diesseitigen Zwecken abgehalten und nicht zur Unterstreichung des Wortes Gottes. Das war schon zu Jesu Zeiten nicht einfach zu begreifen. Lukas schreibt davon, wie begeistert Jünger Jesu über ihre übernatürlichen Kräfte berichteten. Und Jesus sagt zu ihnen in Lukas 10,20: Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. So oft schaut doch Jesus eine Etappe weiter als wir. Wir starren auf das, was vor unserer Nase ist, die Vollmacht, die Heilung, die Wunder. Jesus sagt uns aber sinngemäß: Bleibt nicht am diesseitigen kleben, das ist noch gar nichts. Hebt doch den Blick und seht, was wirklich Bedeutung hat. Es ist interessant zu beobachten, wie häufig Sätze aus ihrem Kontext gerissen und je nach Lust und Laune in Anspruch genommen werden oder eben nicht. Hier spricht Jesus immer noch mit den 12 Aposteln, nicht mit uns, auch wenn wir davon lernen können und sollen. In der Tat sagte Jesus zu den 12: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Spätestens hier sollte jedem klar werden, dass es nicht um den Missionsauftrag geht, den Jesus seinen Jüngern nach seinem Tod und seiner Auferstehung gegeben hat. Denn der heutige Missionsauftrag lautet anders. Wir lesen ihn auch im Matthäusevangelium, aber im letzten Kapitel, dem Kapitel 28, dem 19. Vers. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Missionsauftrag, der heute noch gilt. Und Paulus schreibt im ersten Kapitel des Römerbriefs: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Auch der Samariterin am Brunnen sagte Jesus in Johannes 4,22, das Heil kommt von den Juden. Jesus war ein Jude, die Jünger waren Juden und der erste Missionsauftrag galt den Juden. Erst als die religiösen Führer Jesus als den verheißenen Messias verworfen hatten, dehnte Gott die Mission auf die ganze Welt aus. So hat es Gott in seiner unermesslichen Weisheit seit jeher vorgesehen. Und auf diese Art durften wir vom Evangelium erfahren. Es gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass sich Jesus in diesem Kapitel nicht an uns hier und heute wendet. Er sendet die Jünger nämlich explizit aus, ohne Geld, ohne Tasche und ohne Schuhe. Das gilt ja heute wohl generell nicht mehr so. Sie erhielten von ihm eine geistliche Ausrüstung, aber in materieller Hinsicht sollen sie mit dem Minimum losziehen. Das war ein zeitlich limitiertes Gebot, denn auch solche gibt es etliche in der Bibel. Wir müssen aufpassen, nicht jedes Gebot oder Versprechen Gottes als das unsere und als ewig gültig zu verstehen. Denn kurz vor seiner Verhaftung wird Jesus zu den 12 in Lukas 22, 35 und 36 sagen, ich zitiere: Als ich euch ohne Geldbeutel und Tasche und Sandalen sandte, fehlte es euch wohl an etwas? Sie aber sagten, an nichts. Er sprach aber zu ihnen: Aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, dann nehme ihn und ebenso eine Tasche. Und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe ein Schwert. Wir sehen hier sehr schön, wie Jesus niemals über die Köpfe hinweg predigt, sondern jedem das Wort schenkt, das er in einer besonderen Situation braucht. Das ist heute und mit uns genauso, Gott sei Dank. In seiner Allwissenheit ermahnte Jesus seine Jünger auch. Da er selber von der Obrigkeit nämlich verworfen werden würde, würden auch sie verworfen werden. Auch hier ist es wichtig zu beachten, dass es nicht um die Verfolgung von Christen im Allgemeinen geht, obwohl das eine eklatante und grausame Realität ist, sondern um die jüdischen Jünger, die von den jüdischen religiösen Autoritäten und später auch von den heidnischen Autoritäten verfolgt würden. Verzeihung. Er sagt zu ihnen: Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an den Synhedrien überliefern und euch in ihren Synagogen geißeln. All dies zum Zeugnis für die Nationen. Im Alten wie im Neuen Testament kann man oft beobachten, wie Gott einen Bogen von der Gegenwart zur Zukunft schlägt. Was vor 2000 Jahren geschah, als die jüdischen Leiter Jesu Jünger wie Staatsfeinde behandelten, das wird nach Jesu Tod und Auferstehung nicht aufhören, sondern sich sogar bis in die Endzeit hinein immer mehr zuspitzen. Und so beschreibt es Jesus auch hier. Der Widerstand, dem die Apostel begegnen werden, ist nur eine logische Folge der Ablehnung, die Jesus ertragen musste. Ich lese die Verse 24 und 25 in diesem 10. Kapitel von Matthäus. Ein Jünger steht nicht über dem Leiter und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Belzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Und ein paar Verse später fügt er hinzu: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Meistens wird das so verstanden, dass wir nicht die Menschen, sondern den Teufel fürchten sollen. Aber der Teufel hat nicht die Macht, uns zu retten oder zu verdammen. Die steht ausschließlich Gott zu. Wir lesen im Psalm 111 den bekannten Satz: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das hat wenig mit Angst zu tun, sondern damit, Gott den ersten Platz in unserem Leben einzuräumen. Wir sollen uns in Acht nehmen, Gott nicht zu missfallen und seine Heiligkeit nicht zu vernachlässigen. Die Gottesfurcht ist ein Lebensstil, der auf Vertrauen basiert. Jesus vergleicht die Apostel mit Sperlingen, die in den Augen der Menschen fast nichts wert sind, aber in den Augen Gottes alles wert sind. Wenn er schon keinen von ihnen fallen lässt, wie viel mehr wird er uns nicht im Stich lassen? Wenn wir das wissen, können wir uns auch dazu entscheiden, Christus nachzufolgen. Christsein bedeutet, zu Jesus gehören und ihm die Freiheit lassen, mit uns zu tun, was er für richtig hält. Ein Jünger Jesu zu sein heißt, ihm zu folgen, bei ihm zu bleiben, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, seine Herrlichkeit der eigenen vorzuziehen. Die Folgen einer solchen Entscheidung können schmerzhaft und voller Entbehrungen sein. Und doch lohnt es sich. Nichts Besseres könnte uns passieren, als Jesus Spatzen zu sein. Diejenigen, die zu ihm gehören, seien es die Apostel oder wir selber, erleben das täglich. Gott lässt uns nicht im Stich. Gott wird uns nie im Stich lassen, ob wir das spüren oder nicht. Möge uns diese Zuversicht durch die kommenden Tage leiten. Hier verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine reich gesegnete Woche.